Dieser Podcast wird präsentiert von Twernbold Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
NZZ Akzent.
У людей просити, на що, на жилье, там, ну, блядь, у нас.
Der Ukrainer Oleksiy Yukov ist auf der Suche nach dem Fuß eines Menschen. Er sitzt mit Schutzweste und Helm am Steuer eines alten Pickup-Trucks. Seine Ladefläche hinten ist verdeckt. Er fährt durch den Donbass an der Grenze zwischen Donetsk und Kharkiv. Und du, Katharina, auf der Rückbank fährst mit. Wohin fahrt ihr da?
Wir fahren in ein Dorf, gerade an der Grenze zwischen Donetsk und Kharkiv. Oleksiy hat einen Anruf erhalten von einem Bauern in diesem Dorf. Und der hat gesagt, hier liegt ein Fuß in meinem Feld. Willst du den nicht holen kommen? Und der Fuß gehört höchstwahrscheinlich einem Russen. Aber Oleksiy hat sich trotzdem sofort auf den Weg gemacht. Es ist zwar ein lebensgefährliches Gebiet, aber er kennt die Straße sehr gut seit seiner Kindheit. Und egal, wo er durchfährt, wer ihn sieht, Ukrainer oder Russen, Soldaten erkennen ihn, wenn er kommt. Und sie wissen, wer er ist. Er ist der, der die Toten birgt. Und zwar alle.
Ein Team aus Ukrainern sucht in der Donbass-Region nach Kriegstoten, damit sie identifiziert und bestattet werden können. Dass sie dabei auch nach russischen Toten suchen, verstehen nicht alle ihre Landsleute. Das erzählt Reporterin Katharina Braucher. Ich bin Simon Schaffer. Katharina, warum erkennen ihn die Soldaten von beiden Seiten?
Auf dem Nummernschild seines Pickups steht die Zahl 200. Das ist ein Code, der seit der Sowjetunion zeigt, dass hier Tote transportiert werden. Und das erkennen sowohl die ukrainischen als auch die russischen Streitkräfte sofort.
Und er und sein Team arbeiten aber nicht für die ukrainischen Streitkräfte. Also er ist Ukrainer, aber er arbeitet nicht für die Ukraine.
Nein, er ist ein Freiwilliger. Er selber, Oleksiy, der ist dienstuntauglich, er ist auch kein Soldat, obwohl er bewaffnet ist. Und er hat vor einigen Jahren die Organisation Platzdarm gegründet. Dieses Wort bedeutet Brückenkopf auf Ukrainisch. Seine Organisation wird eigentlich aus Spenden finanziert und seinem eigenen Geld.
Und was ist dann das für eine?
Oleksiy ist 40 Jahre alt, er ist ein eher stiller, manchmal abwesend wirkender Mensch, sehr nachdenklich auch. Er verdient seinen Lebensunterhalt eigentlich mit einem Kampfsportstudio, wo er Training gibt. Er war früher Muay Thai-Kämpfer, ein erfolgreicher zum Teil auch. Heute gibt er diese Kampfkunst weiter, an Jugendliche vor allem, aber auch an Soldaten. Und er hat sein ganzes Leben hier im Donbass verbracht, in Slawiansk. Auch als der Krieg ausgebrochen ist, wollte er mit seiner Frau und den zwei Kindern nicht weg. Er blieb immer im Donbass.
Wie sieht er eigentlich aus so? Wie würdest du ihn beschreiben?
Ja, Oleksiy ist nicht besonders groß gewachsen. Er hat blond-rötliche Haare, einen Bart. Und was besonders auffällt, er hat ein Glasauge.
Okay.
Aufgrund dieses Glasauges, das er sich zugezogen hat, als er auf eine Mine gefahren ist bei der Arbeit, ist er eigentlich dienstuntauglich und dürfte das Land auch verlassen. Aber er hat sich dagegen entschieden und er sagt, er will hier im Donbass leben und irgendwann auch sterben.
Woher zieht er die Motivation dafür, also auch für diese Arbeit, die er tut?
Ich habe ihn das auch gefragt und er hat mir dann eine Episode erzählt aus seiner Kindheit. Da war er 13 Jahre alt, war mit seinem älteren Bruder unterwegs. Sie fuhren mit ihrem Rad durch die Landschaft. Und da ist er, das war 1998, im Frühling, ist er auf ein Feld gestoßen, wo er zuerst dachte, dass das Schnee sei noch auf dem Feld, der noch nicht geschmolzen sei. Und dann hat sein Bruder aber gesagt, schau, das sind Knochen von Kriegstoten, von Gefallenen. Das waren tatsächlich Überreste von Toten aus dem Zweiten Weltkrieg. Er hat dort nicht nur Knochen gefunden, sondern auch Überbleibsel von Uniformen, Soldaten der Roten Armee und der Deutschen, die dort gekämpft haben.
Und dann?
Einerseits war er fasziniert davon, was er hier gefunden hat. Zum Teil waren es wie Schätze, was er gefunden hat, also Gurtschnallen, Helme. Aber andererseits hat er mir dann erzählt, er hat es ihn auch wahnsinnig schockiert, dass er jetzt quasi mit seinen Füßen auf toten Menschen steht, die nie begraben wurden. Weil er hat sich eigentlich immer vorgestellt, dass Soldaten, wenn sie sterben auf dem Feld, irgendwann dann begraben werden und, wie er sagte, brüderlich Seite an Seite begraben sind in Soldatenfriedhöfen. Dass er gesehen hat, dass hier einfach die Menschen noch herumliegen, hat ihn das sehr geschmerzt und berührt. Und er hat sich dann vorgenommen, diese Menschen zu bestatten, einzusammeln. Das war so der Punkt, an dem seine Arbeit angefangen hat.
Auch krass, dass eigentlich Jahrzehnte später dann solche Dinge noch an die Oberfläche kommen. Auch.
Ja, er hat mir das auch so erklärt, dass für ihn ist der Donbass wie ein geschichteter Friedhof. Also ganz unten sind die Toten des Zweiten Weltkriegs, als sich die Deutschen und die Russen bekämpft haben. Und dann kommen die von 2014, als die russischen Separatisten angefangen haben, die Ukraine anzugreifen. Dann weiter oben oder die oberste Schicht ist quasi von der großen Invasion der Russen 2022.
Mhm.
Es waren anfangs, bevor der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland 2014 begann, waren es vor allem Knochen, die er gesammelt hat. Aber ab 2014 hat er dann auch begonnen, frische Leichen einzusammeln. Und zwar nicht nur ukrainische, sondern auch russische. Und er hat mir erzählt, wie er damals noch ganz ohne Ausrüstung unterwegs war, auch nicht viel wusste über die Bergung und Identifizierung von Leichen und hat sich so Schritt für Schritt ein eigenes Wissen angeeignet.
Mhm.
Unterdessen hat er mit mehreren Jahren Erfahrung auch bessere Schutzausrüstung, also sie tragen alle Handschuhe. Er ist meistens mit einer Kamera, mit einer GoPro auf dem Kopf unterwegs und dokumentiert die Identifizierung von Leichen. Also er untersucht die, schaut sich die Todesursache an, versucht Merkmale zu finden, die auf die Identität des Toten hinweisen.
Wie ist er vorgegangen, als ihr unterwegs wart, auf der Suche nach diesem Fuß?
Also das ist eigentlich mitten in der Steppenlandschaft. Es hat ein offenes Feld, das man aber nicht ohne weiteres so beschreiten konnte, weil eben die Russen, die dort waren im 22, viele Minen auch hinterlassen haben. Alexi und sein Mitarbeiter wussten aber ganz genau, wie sie da entlang gehen mussten und sind dann mit ihrer Ausrüstung zu dem Punkt gelaufen, neben einer Scheune, die der Bauer dann genannt hat auch. Als erstes ist sofort aufgefallen, dieser Fuß, wo nur noch ein Knochen aus einem Stiefel ragte. Und für Alexi war ziemlich schnell klar, dass es sich um einen russischen Gefallenen handelt. Er hat auch anhand der Knochenfragmente, die verstreut waren, hat er sofort auch gesagt, das war wahrscheinlich eine Haubitze, die ihn da getroffen hat. Den Rest hätten wahrscheinlich Hunde oder vielleicht sogar freilaufende Schweine gefressen.
Mhm.
Wie ein Gerichtsmediziner am Tatort hat er gelbe Nummern aufgestellt und hat dann auf einer Tafel jedes einzelne Fragment vermerkt, wozu es gehört, weil er die Anatomie des Körpers recht gut kennt. Sie haben dann eine Plane ausgerollt, wo so der Umriss eines Körpers zu sehen ist und haben dort drauf die Knochenfragmente, auch den Fuß, auch den Stiefel von diesem russischen Toten hingelegt.
Woher weiß er eigentlich so schnell, dass es wirklich ein russischer Soldat ist? Sieht er das am Schuh oder woran sieht er das?
Erstens mal hat er es an der Lage gekannt, weil das ein heftig umkämpftes Gebiet war, wo die Russen zuletzt waren. Die haben alles zerstört, was sie dort gefunden haben. Die Bauernhöfe, die ukrainische rundherum angezündet. Also er sagt, es kann eigentlich fast nur ein russischer Toter sein, weil eben er ukrainische in dieser Gegend schon viel früher zusammen gesammelt hat. Also er war schon früher dort unterwegs und war sich sehr sicher. Es gibt aber auch Merkmale natürlich, die er kennt, Uniformen, Bestandteile, die Stiefel auch zum Teil, die er halt schon sehr gut kennt.
Du hast es vorhin schon erwähnt, da sind Minen, also da sind manchmal Drohnenangriffe. Das war bei euch auch so, beziehungsweise dass diese Gefahr besteht. Also sie suchen da ja im offenen Gelände, auch wenn es nicht direkt an der Frontlinie ist, aber das ist schon auch ein sehr gefährlicher Job, den sie da machen.
Ja, das ist sicher ein ziemlich hohes Risiko. Er hatte schon 23, als er sein rechtes Auge verlor, hat er auch einen Teamkollegen verloren gleichzeitig, der mit ihm im Auto saß, als sie durch ein sehr ähnliches Gebiet in der Gegend fuhren und auf eine Mine geraten sind. Und 2014 geriet Oleksiy in russische Gefangenschaft während dem Donbasskrieg.
Wir sind gleich zurück.
Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Mietbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
Also er war gefangen. Was ist da passiert?
Oleksiy hat mir erzählt, wie es dazu gekommen ist, wie er gefangen wurde, wie er in einem Keller gefangen gehalten wurde. Zusammen mit einem anderen Gefangenen. Wie sie eigentlich auf ihre Hinrichtung gewartet haben. Sie wurden dann auch ins Freie gebracht und es wurde ihnen die Augen verbunden. Und Oleksiy hat mitbekommen, wie der andere Mitgefangene erschossen wurde. Und da wusste er eigentlich, dass er als Nächster dran ist. Da hat mir dann eine Szene beschrieben, die ist so unglaublich, dass sie aus einem Film stammen könnte. Weil gerade in dem Moment, bevor er hätte hingerichtet werden müssen, haben die Ukrainer angefangen zu bombardieren und die Russen anzugreifen. Sie haben Oleksiy dann mitgenommen, sind geflüchtet mit ihm im Auto. Sie haben ihn unterwegs beschimpft und ihm deutlich klargemacht, dass sie ihn jetzt doch noch umbringen werden und er sicher nicht mit dem Leben davonkommt. Doch dann haben sie auf Oleksiys Handy verschiedene Nummern gefunden von Russen. Und sie waren dann plötzlich nicht mehr so sicher. Ist das jetzt ein Verräter oder ist das ein Unterstützer der russischen Separatisten? Und sie haben dann ihren Kommandanten angerufen und der hat dann, wie durch ein Wunder, gesagt, lasst ihn frei. Und so kam Oleksiy dann frei.
Was ich jetzt immer noch nicht verstehe, ist, trotz dieser Erfahrungen, die er gemacht hat, also auch dem, was ihm angetan wurde, trotzdem hört er nicht auf mit dieser Arbeit. Also es war ja 2014, die Russen haben ihn fast erschossen und so weiter. Er sammelt trotzdem alle Toten zusammen. Und setzt dafür sein Leben aufs Spiel.
Ja.
Warum diese tiefe Überzeugung? Er wirkt ja getrieben irgendwie auch.
Ja, und das merkt man auch daran, dass er am nächsten Tag schon wieder sein Handy klingelt und ihm jemand erzählt von einem russischen Soldaten, der tot auf der Straße liegt in Richtung Kharkiv, dass er da nicht zögert und in sein Auto steigt und diesen Russen da bergen will von der Straße. Und da wird er dann sogar nochmal, gerät er nochmal unter Beschuss, unter ukrainischen Beschuss, weil die Gegend wirklich stark umkämpft war damals. Und er stirbt auch dort fast. Er hat eine schwere Hirnerschütterung, das erzählt er mir. Und er sagt, das war sein erster Russe, den er geborgen hat.
Was halten denn andere in der Ukraine von diesem Verhalten? Also, dass er so viel aufs Spiel setzt für eben auch Russen?
Ja, die allermeisten verstehen das nicht oder finden es widersprüchlich, stellen auch ein bisschen in Frage, ob Oleksiy wirklich für die richtige Seite sich einsetzt, weil für viele Ukrainer ist es einfach so, dass die Russen sind, sie werden auch oft mit Orks verglichen, also diese furchtbaren Gestalten aus Herr der Ringe, also das sind keine menschlichen Wesen. Es kam auch immer wieder zu Schändungen von russischen Leichen. Sicher auch wurde geplündert, was man fand bei russischen Toten. Aber für Oleksi ist es wichtig, auch die Menschlichkeit im Krieg zu wahren und die Würde der Toten zu ehren. Das ist übrigens auch im Sinne der Genfer Konvention, wonach alle Toten im Krieg bestattet werden müssen, dass alles unternommen werden muss von beiden Parteien, dass es nicht zu Schändungen kommt, nicht zu Plünderungen, dass alle geborgen und identifiziert werden und dass die Angehörigen auch Gewissheit haben. Und das sagt auch Oleksi, die Seele kann erst nach dem Begräbnis ruhen und auch die Geschichte dieses Menschen ist erst abgeschlossen, wenn er begraben wurde.
Wie geschieht denn diese Identifikation? Also jetzt eben am Beispiel von dem Mann, den Überresten dieses Mannes, den ihr da gefunden habt.
Also Oleksi sammelt alle Körperteile auf und auch persönliche Gegenständen. Diesmal war es sogar das Nasenspray, das er eingesammelt hat. Er sagt, jedes Detail kann bei der Identifizierung helfen eines Gefallenen. Zum Teil gibt es kleine geschnitzte Andenken, Madonnen, die bei den Soldaten gefunden werden. Die liefert er mit als letztes Erinnerungsstück für die Angehörigen, also nicht nur für die Identifizierung. Wenn er ukrainische Tote aufsammelt, Soldaten und aber auch Zivilisten, dann bringt er diese an den nächsten Armeestützpunkt. Die russischen Soldaten nimmt er mit zum Hauptquartier seiner eigenen Organisation und dann übergibt er auch diese Toten der Armee, der ukrainischen Armee, die dann bei sehr geheimen organisierten Treffen mit den russischen Streitkräften ausgetauscht werden gegen ukrainische Gefallene.
Erfährt er danach eigentlich noch irgendetwas über die Toten, die er da gefunden hat, also einen Namen oder und so weiter? Ob sie ankommen?
In der Regel erfährt er eigentlich nicht, was passiert ist mit den Toten oder wer sie wirklich sind. Eine Ausnahme bilden die Fälle, wo Mütter aus Russland ihn kontaktiert haben, über WhatsApp teilweise, und ihn darum bitten. Sie schicken dann zum Beispiel Fotos von ihren Söhnen und sagen, bitte, wenn du diesen Mann hier findest, das ist mein Sohn, gib mir Bescheid, schick ihn mir zurück. Und es ist offenbar so, dass auch in Russland schon bekannt ist, dass es Oleksi und seine Organisation gibt. Und manchmal ist es auch umgekehrt und er sagt mir, er findet Nummern, die sich ein Soldat zum Beispiel auf den Arm geschrieben hat. Da steht dann Mama und eine Telefonnummer. Und die ruft er dann an, die kontaktiert er dann.
Danke, Katharina.
Danke dir.
Das war der Akzent mit der Reporterin Katharina Bracher. Mein Name ist Simon Schaffer. Bis zum nächsten Mal.